Herzlich willkommen in der Derby-Woche und damit auch zur 40. Folge, ein kleines Jubiläum, von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, blicken aber auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke. Hallo Jan-Philipp.
Hallo Tamu.
Und ich, Tamu Schwarz. Und wie ich eben schon sagte, wir stecken mitten in einer Derby-Woche und darum, ihr werdet es gemerkt haben, nehmen wir auch nicht auf wie üblich am zweiten Dienstag des Monats, sondern am Mittwoch nach dem ersten Derby, nach dem ersten Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt in dieser Woche. Es war die 115. Auflage und es war zum zweiten Mal in Folge jetzt wieder mal ein Sieg für den THW Kiel, der mit 36-29 gewonnen hat. Wie hast du denn das Derby gesehen?
Ja, es war ein komisches Derby. Schon im Vorwege wusste man ja, dass die sportliche Relevanz relativ gering ist, weil...
Nicht nur relativ.
Ja, mit Blick auf den, und das ist da ja wahrscheinlich auch Thema dieser Woche, mit Blick auf den Samstag macht ja so ein Sieg trotzdem was. Dementsprechend war, glaube ich, dieser Derby-Sieg gestern Abend auch, und wir werden ja gleich auf den Formcheck eingehen, mit Rückblick auf die letzten zwei Wochen und die herben Niederlagen in der Bundesliga, glaube ich, einfach für das Selbstbewusstsein der Mannschaft wichtig. Nicht mit dem nächsten Tiefschlag womöglich in ein ganz, 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 ganz wichtiges Derby am Samstag gehen zu müssen. Und ich glaube, von daher blickt man jetzt am Tag danach doch recht wohlwollend auf das Derby, auch wenn jeder wahrscheinlich von den Spielern, die gestern auf der Platte standen und auch von uns weiß, dass das am Samstag nichts mehr wert ist, sonst außer dem mentalen Point.
Lass uns doch nicht lang schnacken, sondern gleich zu unserer ersten Rubrik übergehen. Und das ist, wie üblich, der
Zebra-Formcheck.
Ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Domagoj Duvniak hat nach dem Spiel gegen den TVB Stuttgart, was der THW mit 27-32 verloren hat, gesagt, noch ein Jahr European League, lieber Gott. Und ich finde, damit hat er eigentlich fast alles zusammengefasst, was wahrscheinlich seine Mitspieler, Trainer und auch alle, die dem THW Kiel wohlgesonnen sind, denken. Denn wir haben zwar seit unserer letzten Aufnahme, wenn wir die Bilanz ansehen, in diesen 9 Spielen 7 Siege gesehen und nur 2 Niederlagen. Und wir haben auch Siege gesehen aus der Kategorie Topspiel, also bei den Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC Magdeburg. Dann das erste European League-Spiel bei der SG Flensburg-Handewitt. Aber es gab eben auch 2 wichtige Niederlagen, nämlich zu Hause gegen Gummersbach und in Stuttgart. Und die sind richtig, richtig schmerzhaft.
Jetzt kreist das Damoklesschwert, wie Dule schon sagte, über dem THW, dass tatsächlich auch in der Konstellation, dass Gummersbach halt gegen Flensburg und den THW gewonnen hat und aufgeschlossen hat nach Punkten, jetzt tatsächlich ein Fünfkampf, wenn wir Magdeburg rausrechnen, um vermeintliche 2 Champions-League-Plätze entbrannt ist.
Also wenn man auf die Minuspunkte schaut, ist der VfL Gummersbach ja sogar vor dem THW mit 13 Minuspunkten. Also nach Minuspunkten wäre der THW sogar nur in Anführungszeichen auf Platz 6.
Hat ein schlechtes Torverhältnis mittlerweile.
Torverhältnis, genau. Also wenn wir beim Formcheck bleiben, die Formkurve zeigte erst steil nach oben und dann aber auch absturzmäßig senkrecht nach unten. Ne?
Absolut, das muss man so konstatieren. Ich glaube, gegen Gummersbach kann man sich das noch irgendwie erklären, weil Gummersbach tatsächlich eine extrem starke Mannschaft hat. Gegen Stuttgart darf sowas beim besten Willen eigentlich nicht passieren.
Auch aber auch da gibt es Gründe. Die Art und Weise ist natürlich auch immer...
Ja, die war erschreckend, weil es wehrlos wirkte, ne?
Also man muss das schon einmal kurz einordnen. Unmittelbar vor dem Spiel in Stuttgart hatten sich Erik Johansson und Lukas Laube krank abgemeldet. Die waren mit einem Infekt im Hotel geblieben. Der THW ist ohnehin geschwächt, muss im rechten Rückraum jetzt ja für sehr lange auf Emil Madsen verzichten. Spielmacher Elias Elefsen Aschipagötu fällt mit Schulterbeschwerden aus. Natürlich ist dann die Belastung oder der Grad, wie sehr der THW strapaziert ist, natürlich hoch, aber Cheftrainer Philipp Wiecher hat es dann hinterher auch auf den Punkt gebracht und gesagt, wie sehr er enttäuscht ist und dass er eben besonders von den erfahrenen Spielern auf dem Feld mehr erwartet hätte. Also die wollten eben das auch nicht als Ausrede gelten lassen. Und ich fand es auch, es wirkte wirklich sehr, sehr wehrlos. Es wirkte zum Teil auch eben besonders im Angriff, ja, schwach. Einfach mehr anders kann man es nicht sagen.
Es wirkte nach Schema F, ne? Ja, also als genau. als ob die Spieler in dem Moment nicht wissen oder wussten, was sie noch anders machen können. Man sieht das im Moment an den Verhaltensmustern, dass Reinkind und Bielik und auch Duvnjak häufig ihren Weg kennen und wenn der nicht funktioniert, dass sie dann vielleicht, es mag vielleicht auch an der, sage ich mal, nicht mangelnden Qualität liegen, das will ich gar nicht sagen, sondern dass ihnen vielleicht dann im Moment auch einfach die Spielpraxis in diesen Situationen gefehlt hat oder sie womöglich tatsächlich mittlerweile schon fast überspielt sind, weil sie vorher weniger gespielt haben, denn es fehlen ja augenscheinlich die Optionen, also Philipp Wiecher konnte in diesen Spielen ja gar nicht weiter wechseln. Er musste,
im Rückraum nicht, nee.
Genau, er musste dann, hatte nur Rasmus Ankermann, der wirklich ein frischer Impuls war in diesen Spielen, aber ansonsten waren die Optionen nicht da.
Es war schon sehr scharf, wie er reagiert hat. Er hatte ja sogar gesagt, auch trotz der vielen Ausfälle haben wir Qualität auf dem Feld mit dem Zusatz, auch wenn einige vielleicht nur noch von ihrem Namen leben.
Ja, das ist natürlich,
das ist natürlich schon sehr scharf angegangen. Also wenn man jetzt das Spiel gesehen hat, könnte man jetzt mutmaßen, dass das natürlich auf Nikola Bielik und Harald Reinkind in erster Linie abgezielt hat, wo man eben auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, ich will dir nicht zu nahe treten, aber eine gewisse Hilflosigkeit erkannt hat. Ich mache es bei Nikola Bielik zum Beispiel an seinem Signature-Move fest, also diese Pirouette, die er manchmal macht und sich dann durchsetzt. Beim 5., 7., 9. Mal weiß der Gegenspieler auch, was er zu tun hat. Und es kamen immer wieder dieselben Bewegungen, immer wieder dieselben Versuche, immer wieder sehr viel quer gespielt, wenig vertikal sozusagen. Und
es fehlt das Tempo in diesen Situationen tatsächlich.
Genau.
Wenn man sich anguckt, wer dann in Stuttgart in dieser Crunch-Time auf der Platte stand, mal abgesehen von Rasmus Ankermann, dann war das eine Ü30-Fraktion.
Und Rasmus Ankermann war am Ende derjenige, über den alle gesagt haben, so irre das jetzt ist, aber dieser 18-Jährige war der Einzige mit Mut und Verantwortung.
Das haben die Spieler gesagt.
Haben Spieler gesagt, hat Philipp aber auch gesagt. Und Philipp hier hat sogar noch den Zusatz gesagt, obwohl das eigentlich erst in 4 Jahren der Fall hätte sein sollen, dass genau dieser Spieler diese Verantwortung übernimmt. Und ja, also wir haben hier schon öfter mal gesessen und gesagt, da kann einem Angst und Bange werden. Aber was man auf jeden Fall jetzt ganz nüchtern sagen muss, ist, das große Ziel, nämlich die Rückkehr in die Champions League, die man erreichen könnte, indem man Zweiter oder vielleicht, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, vielleicht auch Dritter wird. Dieses Ziel ist in große Gefahr geraten, jetzt durch die beiden Niederlagen gegen Gummersbach und Stuttgart.
Man darf sich faktisch nichts mehr erlauben.
Nee.
Denn auch wenn sich die anderen untereinander Punkte wegnehmen würden, und das tun sie auch, weil sie gegeneinander spielen, gibt es dann ja auch immer einen, der profitiert. Also dementsprechend muss man eben mal gucken, wie da die Entwicklung ist. Der THW hat jetzt am Samstag ja Flensburg noch und Lemgo und die Füchse, aber gegen Gummersbach haben sie nichts mehr in der eigenen Hand.
Ja. Und was ist denn eigentlich, um es jetzt mal, das Fass jetzt doch mal aufzumachen, was ist denn eigentlich, wenn eine deutsche Mannschaft die European League gewinnt und dann der Titelverteidiger nicht THW ist oder wenn die Füchse Berlin die Champions League gewinnen, am Ende aber nicht unter den Top 3 landen? Die EHF hat sich ja offen gehalten, dass sie den Titelverteidigern dieser beiden Wettbewerbe eine Wildcard gibt für die Champions League. Und was auch feststeht, ist, dass die maximale Zahl deutscher Teilnehmer bei 3 Mannschaften gedeckelt ist. Was passiert dann? Lässt man dann den Titelverteidiger raus, den Titelverteidiger der European League und nimmt den Drittplatzierten der Bundesliga mit? Oder ist dann der 3. Platz der Bundesliga doch am Ende wieder wertlos, weil da eben ein Wettbewerbstitelverteidiger den Vorrang bekommt? Was ich erwarten würde, nehmen wir mal an, die Füchse gewinnen die Champions League und werden 4., kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht die Füchse diesen 3. Platz bekommen würden. Und darum bin ich immer sehr vorsichtig, wenn jetzt gesagt wird, naja, Platz 3 braucht man, um die Champions League wieder zu erreichen. Und darum glaube ich, dass wirklich insgesamt das jetzt eine ganz, ganz gefährliche Phase ist und darum kann man, glaube ich, auch sagen, dass das Nordderby am Sonnabend irgendwie schon fast Endspielcharakter hat, oder?
Ja, aus Sicht des THWs definitiv, muss man ganz klar sagen. Denn sollten da zwei weitere Minuspunkte aufs Konto wandern, dann wird die Diskrepanz ja auch zu allen anderen Teams wie Lemgo, Flensburg und Gummersbach immer größer. Die Spiele werden immer weniger. Dann muss man ganz klar konstatieren, dass der Champions-League-Zug sehr, sehr weit weggefahren ist. Und um den wieder einholen zu können, müssten schon mittlere bis schwere Wunder, glaube ich, passieren. Mein persönliches Dafürhalten ist, dass die Füchse Berlin, dieses Szenario, dass die nicht unter die ersten zwei kommen, wenn man sich den Spielplan anguckt, für mich eigentlich gar nicht denkbar ist. Die Füchse werden meines Erachtens, wenn man sich die Formkurven der jetzigen Mannschaften anguckt, Vizemeister. Und es geht, auch wenn sie punktmäßig noch relativ nah beieinander sind, tatsächlich zwischen Flensburg, Lemgo, Gummersbach und dem THW um Platz 3 in der Bundesliga-Tabelle, was auch immer er dann bedeuten möge.
Wenn wir den Formcheck jetzt mal einmal kurz so bindifferenzieren zu einem Derby-Check, was sind denn die Vorteile vom THW und die Vorteile der SG?
Also den Vorteil, den ich seit gestern Abend sehe, ist, dass der THW tatsächlich jetzt zweimal gezeigt hat, dass man die SG schlagen kann. Ich sehe den THW in der Abwehr besser als die SG. Vor allen Dingen, also man darf die beiden Spiele nicht als Blaupause nehmen, aber der THW hat tatsächlich gezeigt, dass sie eine gute Abwehr spielen können. Und das ist auch den ganzen Februar eigentlich der Faustpfand gewesen, dass man viele Spiele gewonnen hat. Und Henrik Pekler hat gestern auch nochmal gesagt, wir haben eigentlich eher in den letzten Wochen in der Offensive nicht unsere Leistung gebracht. Und man kann nicht immer Spiele mit 27 Toren gegen Irun, 28 gegen Göppingen, 26 gegen Gummersbach, das kann man eben halt nicht immer gewinnen. Und gegen Gummersbach hat es halt einfach nicht mehr gereicht. Gegen Stuttgart eben halt das Gleiche. Gestern waren es wieder 36 Tore. Die SG scheint ein evidentes Abwehrproblem zu haben.
Nicht nur das. Ich fand die SG jetzt diese Woche in dem Nordderby irgendwie blutleer. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber wenn ich zum Beispiel in Simon Pütlik in der Nationalmannschaft sehe ich so einen himmelweiten Unterschied zu seinen Performances im SG-Trikot. Ich weiß nicht, es kann ja nicht nur an Matthias Gitzel liegen, der neben ihm spielt und ihm da die Räume schafft, aber ich meine damit auch so Körpersprache, dieser ganze Enthusiasmus, den dieser Spieler in der dänischen Nationalmannschaft ausstrahlt und da ja auch alles gewinnt und auch Anteil daran hat, gehörig sogar. Und diese Mannschaft, ich finde, dass immer Johannes Goller schon ein Spieler ist, der vorangeht und der irgendwie sich auch müht. Der wird manchmal so ein bisschen mit nach unten gerissen. Ich finde, Marco Grigic hat gestern ein ganz gutes Spiel gemacht. Der hat
sehr stark angefangen vor allen Dingen.
Stark angefangen, hat gut getroffen und hat sehr mutig gespielt. Und ja, die sind natürlich irgendwie auch dünn besetzt im rechten Rückraum mit Kirke, Löcke und Tönnissen. Aber ich will das jetzt gar nicht an Positionen festmachen, weil der THW ja auch auf einigen Positionen Verletzungspech hat und geschwächt ist und so weiter. Aber so diese Aura ist denen irgendwie verloren gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dann Ales Pajovic der richtige Trainer ist, um diese Aura irgendwie wieder hervorzuholen oder heraufzubeschwören. Insgesamt ist das, finde ich, so ein großer THW-Vorteil. Die SG ist überhaupt nicht in Form, strahlt überhaupt nichts aus und der THW hat jetzt vielleicht mit dem Derby wieder so ein kleines bisschen Aufwind bekommen und hat vor allem zwei Derbys in Folge gewonnen.
Andererseits macht es genau das ja gefährlich, ne? Keine Mannschaft will eine andere in Sicherheit wiegen, indem man verliert, garantiert
nein.
Nicht. Aber man darf ja nicht 1% nachlassen gegenüber dem Dienstag, sondern man muss wahrscheinlich noch 20-30% drauflegen, um am Samstag gegen die SG erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist die Krux. Also ich glaube, Flensburg hat auf allen Positionen ein enormes Steigerungspotenzial, theoretisch. Und Pütlik ist ja das beste Beispiel, was du anführst. Der ist gestern auch noch unter Schmerzen nach herausgegangen. Wie schwerwiegend das ist, weiß ich nicht. Auch das können womöglich Psychospielchen sein, wobei dann verlässt man wohl möglich nicht die Halle. Beziehungsweise die Halle hat er nicht verlassen, aber er ist ja in die Kabine gegangen.
Johannes Goller hat ja auch schon ganz klug in der Pressekonferenz damit angefangen und hat gesagt, wir können auf jeden Fall am Sonnabend noch mehr geben, aber die Halle auch, also so ein kleiner Seitenhieb auf die Fans. Natürlich waren diese beiden European League Spiele irgendwie, ich habe das immer so Nordderby Light genannt. Also
so war's, ne? Von der Intensität her.
Ja, wir waren ja beide in Flensburg und haben hinterher auch gesagt, was war denn das jetzt für ein friedliches Nordderby?
Gestern gab es drei Zeitstrafen. Und es war kein Gemetzel in irgendeiner Art und Weise. Es war keine
In Flensburg fehlten sogar die Beleidigungen von den Ultras, über die ich mich hier sonst ja immer gerne mal aufrege. Da ging nicht so richtig viel unter die Gürtellinie und irgendwie, ja, vielleicht sind alle Seiten gut beraten, diese beiden European League-Spiele einfach abzuhaken und am Sonnabend, wie Philipp Jicher so schön sagte, den Reset-Knopf zu drücken und bei Null wieder anzufangen.
Dann beginnt es bei Null und der Druck liegt halt beim THW, muss man ganz klar sagen.
Ja, die stehen mit dem Rücken an der Wand und das ist natürlich auch ein riesiger Flensburg-Vorteil. Flensburg ist Zweiter mit 9 Minuspunkten und der THW ist Fünfter mit 14 Minuspunkten.
Ja, man muss aber in diese Quervergleiche mit einbeziehen zumindest, dass die Flensburger tatsächlich ja auch nicht nur in den beiden Spielen gegen den THW, sondern seit der EM-Pause kein überragendes Spiel gemacht haben und sie tatsächlich jetzt noch in der Folge bis zum Saisonende bei Magdeburg und bei den Füchsen antreten müssen, absolut, wo man auch mit Minuspunkten kalkulieren muss. Umso wichtiger sieht man ja, sollte der THW 2 Punkte gegen Flensburg holen.
Dann sind es immer noch 11-14 Minuspunkte, genau. Ja.
Aber der THW hat halt diese dicken Brocken tatsächlich zu Hause, die sie noch aus dem Weg räumen müssen mit den Füchsen und Lemgo. Das ist keine Garantie, haben wir gegen Gummersbach gesehen.
Du weißt, dass die Gefahr immer ist, zu denken, sie geben keine Punkte mehr ab. Da kann immer noch mal irgendwo ein Unentschieden oder irgendwas mit reinflutschen, was man nicht eingeplant hat.
Das ist ja auch das, was Henrik Pekeler sagt, ne? Die Gefahr ist eben halt immer, dass sie so ein dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo alles das, was gerade gut geglaubt wurde, dann auf einmal umkippt.
Ja.
Und das ist eben halt eine Gefahr, zumal, wie wir gesagt haben, für Bielik, Duvniak und Reinkind war diese hohe Spielbelastung vielleicht nicht gerade körperlich, aber glaube ich auch wieder anders. Das waren sie nicht gewohnt, dass sie jetzt auf einmal binnen 3 Tagen jeweils 50, 55 Minuten spielen müssten. Das merkt man halt und sollten Erik Johansson und Elias und Skipper Goethe womöglich am Samstag dann auch dabei sein, dann ist der THW auch schon wieder breiter aufgestellt. Ob es da besser wird, ist ja eine ganz andere Frage. Man kann sich ja auch verwechseln.
Das stimmt. Also halten wir fest, Platz 2 ist der sichere Weg in die Champions League und zu Platz 2, nämlich zur SG Flensburg-Handewitt, sind es noch 5 Punkte Unterschied. Die musst du irgendwie aufholen, so oder so.
Ja, wäre das Optimale.
Also Sonnabend, Endspiel, Punkt. Und jetzt sind wir schon 2 Stunden lang gefühlt bei unserer ersten Rubrik. Ich würde sagen, wir kommen zur zweiten. Das ist nämlich das
Zebra des Monats.
Du darfst heute anfangen.
Okay, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht einig sind, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass nicht. Mein Zebra des Monats heißt Lukas Zerbe.
Finde ich gut.
Okay, ja.
Aber es ist nicht meins.
Noch nicht spoilern. Okay. Also, der war ja nicht umsonst ein EM-All-Star-Nominee. Er ist am Ende nicht ins All-Star-Team gekommen, aber er war einer der Vorausgewählten. Er ist unter den Rechtsaußen der Handball-Bundesliga im Moment zweitbester Schütze mit 108 Toren hinter dem Hamburger Frederik Bo Andersen. Er hat in der Bundesliga eine Quote von über 78%. Er hat beim THW, wo er auch zweitbester Schütze ist mit 137 Toren, eine Quote von fast 80% vom 7-Meter-Punkt insbesondere. Ich finde, in seiner zweiten Saison stellt er sehr stark unter Beweis, dass er super verlässlich ist, treffsicher, hat so ein Mitreiß-Appeal wie auch Rune Dahmke. Also er hat auch immer mal wieder spektakuläre Abwehraktionen, Steals. Auf den kann man sich richtig verlassen. Guter Typ. Sicherer 7-Meter-Schütze, das müssen wir jetzt in den letzten Spielen ein kleines bisschen einschränken.
Aber die werden ja nicht gehalten. Die gehen ja nur daneben oder gegen den Pfosten, wenn sie nicht reingehen.
Aber nicht getroffen ist nicht getroffen. Aber wie gesagt, der hat vom 7-Meter-Punkt jetzt über die Wettbewerbe übergreifend eine 80%-Quote. Hat jetzt in mittlerweile schon in 281 Tore in 88 Spielen für den THW geworfen. Ich finde, der hat es einfach auch verdient, Zebra des Monats zu sein.
Absolut. Die Entwicklung ist stringent, muss man ganz klar sagen. Ja. Fing im Dezember, als Benze Imre verletzt war und er eigentlich die Alleinlast auf rechts außen tragen musste, hat man gesehen, dass man ihm Verlässlichkeit zutrauen kann.
Wird ja auch so bleiben.
Es wird so bleiben.
Wir wissen ja, Benze Imre verlässt den Verein. Janis Faust wird zurückgeholt aus Lemgo. Da kann man sagen, ohne jetzt Janis zu nahe zu treten, das ist eine ganz klare Nummer 1, Nummer 2 Aufteilung, wo Zerbe die Nummer 1 ist.
Mit Recht.
Ja.
Also, dass man ihm auch das zutraut, denn ja, man traut ihm ja auch tatsächlich mittlerweile entscheidende Würfe zu. Oder was genau heißt mittlerweile? Der THW spielt tatsächlich wieder Angriffe, wo ein Außenspieler einen entscheidenden Wurf nehmen soll.
Ja.
Was lange Zeit ja immer aus dem Rückraum gelöst wurde. Und rechts außen ist da durchaus eine Option mittlerweile als Entscheider.
So, kommen wir zur nächsten Rubrik oder war da noch was?
Ich habe auch noch einen Februar des Monats, tatsächlich.
Mist.
Lukas Zerbe war bei mir tatsächlich auch die letzten zwei Monate immer oben mit dabei. Da habe ich mich ja einmal für Pekele, einmal für Wolf entschieden. Jetzt ist ein anderer Deutscher noch wieder da reingerückt, dass es nicht Zerbe wurde. Mein Zebra des Monats ist tatsächlich einer, der in diesem Monat seine Zusage bis 2030 an den THW gegeben hat, der bei Alfred Gislason ins Blickfeld gerutscht ist und als Sparringspartner jetzt nächste Woche auch bei der Nationalmannschaft für einige Tage dabei ist.
Nur im Training, bei den Spielen noch nicht.
Genau.
Da muss er noch ein bisschen warten, aber es ist auch völlig in Ordnung.
Ja, für mich ist die Entwicklung, die Rasmus Ankermann in seiner ganzen Zeit als Profi beim THW durchlebt hat, im Februar tatsächlich nochmal unterfüttert worden. In den ersten beiden Spielen gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg war er noch außen vor. Da hatte der THW 17 Spieler. Philipp Biecher hat sich dafür entschieden, Rasmus Ankermann nicht zu nominieren, was für ihn offensichtlich aber auch überhaupt kein Problem war, weil er auch schon im Januar sagte, er hat sich eigentlich darüber gefreut, wie viel Spielanteile er bis jetzt hatte, hätte er nie mit gerechnet. Dann war mit der Verletzung von Elias auf einmal ein Platz im Kader frei und Rasmus hatte freies Spielfeld und hat das in ganz vielen Spielen mit super guten Leistungen, mit mutiger Spielweise unterfüttert. Er hat sehr, sehr frei im Derby in Flensburg aufgespielt, hat aber auch in Göppingen in der entscheidenden Phase Wurfentscheidungen übernommen und es gipfelte, auch wenn es eine Niederlage war, natürlich darin, dass er der Einzige war, der sich in Stuttgart noch getraut hat, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist für einen 18-Jährigen und die Entwicklung, die er da hinlegt und wie er damit umgeht und reflektiert seine eigene Leistung einschätzen kann, aber auch klar artikuliert, was er von sich selbst erwartet, finde ich, ist das eine Entwicklung im absoluten Zeitraffer, die da vonstatten geht. Und mit der Entscheidung, bis 2030 den Zebras die Treue zu halten, ist für mich Rasmus Ankermann diesen Monat ganz oben angesiedelt.
Kann ich mitleben. Gestern hat er ja auch noch ein besonderes Goodie bekommen sollen und durfte dann den letzten 7 Meter werfen. Da war er, glaube ich, ein bisschen nervös. Der ging dann etwas übers Tor.
Etwas?
Ja, ein kleines bisschen.
Mal gucken, wann er wieder ran darf.
Ja. Gehört auch dazu.
Aber er hat zumindest nicht verraten, auf welche Ecke er geworfen hätte.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Die lautet
Notizblock.
Und in diesem Notizblock haben wir mal notiert, wie das dann eigentlich so mit der Personalsituation aussieht. Rasmus Ankermann hast du schon erwähnt, er bleibt bis 2030. Ein weiterer Youngster, nämlich Johann Rover, hat auch einen Dreijahresvertrag, oder nicht auch, hat einen Dreijahresvertrag bekommen bis 2029, wird aber zunächst ausgeliehen an den TV Großwallstadt. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Move, finde ich, irgendwie.
Ist quasi noch eine Evolutionsstufe über dem Spieler in Altenholz gleich genau Spielpraxis zu gönnen, sondern es geht gleich ins Zweitliga-Getümmel für einen jetzigen A-Jugendspieler, der allerdings tatsächlich auch schon in einigen Spielen beim THW aufgezeigt hat, in der European League und auch im Trainingslager das durchaus da berechtigte Hoffnung ist, dass aus dem auch ein guter wird.
Mhm. Und dann räumen wir die Youngster-Garde gleich nochmal ganz ab. Bisher war ja auch noch Leon Novotny als dritter Torwart im Kader, der ja während der Verletzung von Perez de Vargas noch neben Andy Wolf im Tor gestanden hatte. Der wechselt jetzt fest zum HSV und dafür rückt für 2 Jahre Nachwuchstorwart Tobias Dengler in den Kader auf. Der dritte Torwart hat ja immer eine untergeordnete Bedeutung, aber natürlich ist das für die Perspektive eines solchen Spielers ja trotzdem eine richtig gute Sache. So, das waren die 3 Youngsters. Gibt es aber auch noch 2 weitere Personalien oder vielleicht auch also eher 4. Henrik Pekeler hat seinen Vertrag am Kreis und in der Abwehr um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Daraus resultiert allerdings auch, dass Petter Överby wird gehen müssen. Daraus macht er selber auch kein Geheimnis mehr, auch wenn das jetzt noch nicht ganz offiziell verkündet wurde. Also er sagt, hier geht's nicht weiter, möchte gerne in der Bundesliga bleiben, kann sich auch eine Position im Ausland vorstellen, in die Heimat zurück, sagt er, ist noch ein kleines bisschen zu früh. Das möchte er noch nicht. Und dann gibt es ja auch auf Linksaußen noch Veränderungen.
Ja, da ist das eingetreten, was so ein bisschen die Spatzen schon von den Dächern pfiffen. Rune Dampke als Urkieler hat seinen Vertrag beim THW verlängert. Und Magnus Landin zieht es in die Heimat zurück zu seinem Bruder, hat da einen sehr langfristigen Vertrag unterschrieben.
In Aalborg.
In Aalborg bei einem Champions League Club, muss man ja auch sagen. Also sportlich ist da durchaus eine große Perspektive.
Die Fanseele kocht hoch.
Die Fanseele kocht hoch. Magnus Landin hat ja auch gesagt, dass er sich sehr gut einen Verbleib beim THW hätte vorstellen können. Es gab wohl erst sehr, sehr spät ein Angebot, zu dem Zeitpunkt, wo Magnus Landin auch dann schon tatsächlich zusehen musste oder nicht länger abwarten wollte und sich natürlich auch aktiver nach möglichen anderen Arbeitgebern umgeschaut hat.
Ja, der wurde sehr lange in der Luft hängen gelassen. 4-mal in Folge Weltmeister, Olympiasieger, jetzt auch Europameister. Einer von nur 8 Spielern überhaupt weltweit, die neben diesen eben genannten 3 großen Titeln mit der Nationalmannschaft auch die Champions League gewonnen hat und deutscher Meister geworden ist, beides jeweils mit dem THW Kiel. Und das richtet sich im Prinzip ja überhaupt gar nicht gegen Rune Dahmke, sondern die Fanseele kocht ziemlich hoch, weil eben viele Fans der Meinung sind, diesen Spieler hätte man nicht gehen lassen sollen und in erster Linie auch nicht so lange hätte im Unklaren lassen sollen. Denn während der EM habe ich mehrere Male mit ihm gesprochen und da hing er schon ziemlich in der Luft und wusste nicht, wie es weitergeht. Und wenn man weiß, dass auch die Tradition und die Gepflogenheiten beim THW normalerweise so sind, dass immer bis Weihnachten alles geklärt sein sollte, dann ist das schon sehr ungewöhnlich. Der THW argumentiert ja mit den vielen Umwälzungen im Aufsichtsrat und so weiter, haben wir hier ja auch zur Genüge drüber gesprochen.
Und mit der unklareren finanziellen Situation natürlich, genau, durch die ausbleibenden Champions League-Einnahmen, die womöglich ja auch im nächsten Jahr ausbleiben könnten.
Jetzt gibt es Gerüchte, die sich verdichten, dass neben Dahmke Vincent Büchner die 2. Position auf Linksaußen wird ausfüllen dürfen. Der ist ausgebildet bei den Recken in Hannover, spielt im Moment in Eisenach, würde nach Medieninformationen 50.000 Euro Ablöse kosten, ist bekannt dafür, dass er ein guter Ballklauer ist, in Anführungszeichen, ist bekannt dafür, dass er auch auf Halbdecken kann, so wie Magnus Landin.
Wirft auch gerne aus spitzeren Winkeln, also das ist kein schlechter, gar keine Frage.
Nee, aber
das Altersprofil, finde ich, ist akzeptabel. Ich hätte mir tatsächlich als Backup oder wie auch immer die Position dann überhaupt deklariert wird von Rune Dahmke tatsächlich einen jüngeren Spieler gewünscht, der aber ganz klar Richtung Weltklasse aufstrebt. Das sehe ich bei Vincent Büchner nicht. Ich glaube, das ist ein sehr guter, grundsolider Bundesligaspieler, der seine Sachen vernünftig machen würde oder wird, wenn er denn kommen sollte. Aber mir mangelt es da so ein bisschen an der langfristigen Perspektive auf der Position, denn auch uns allen ist ja bewusst, dass Rune Damke keine 10 Jahre mehr Handball spielen wird auf dieser Position im Zweifelsfall. Und ich hätte mir da tatsächlich, wenn man diesen Umbruch, der ja auch monetär begründet ist, tatsächlich diesen Umbruch dann noch klarer macht. Aber es ist ja auch nicht in Stein
gemeißelt. Kommt ja auch drauf an, vielleicht ist das auch nur ein Übergangsspieler. An wen hättest du denn gedacht?
Ich hätte mir tatsächlich einen so von der Art und Weise wie Frederik Bjerre, der nach Plock wechselt, oder Noam Leopold, der natürlich allerdings in Nord Champions League spielt, aber das sind 23-jährige Spieler, die durchaus schon Weltklasseleistungen gezeigt haben, oder aber tatsächlich dann nochmal ein Regal jünger wie ein Felix Montebovi oder was weiß ich nicht, aber das ist dann natürlich noch ein bisschen mehr Wetten in die Zukunft, wobei man bei Leuten wie Leopold und Bjerre schon sagen kann, das wird langfristig Weltklasse sein.
Mhm.
Das, aber es muss natürlich alles finanzierbar sein. Und das ist natürlich die ganz große Frage. Der THW hat ja auch gesagt, wir müssen irgendwo einsparen. Offensichtlich ist auf den Außenpositionen Einsparpotenzial gefunden worden. Auch so muss man ja erklären, Benz Imre hat damals natürlich beim THW einen Vertrag unterschrieben, als er noch kein großer Spieler war, das war noch bevor er seine ersten Olympischen Spiele spielte, und diesen Status, den er sich jetzt erarbeitet hat mit Ungarns Handballer des Jahres, der wird sicherlich noch keiner der Großverdiener gewesen sein. Janis Haust wird aber sicherlich auch nicht viel teurer sein oder wahrscheinlich nicht teurer sein als Benze Imre. Also sprich, man speckt auf der Seite ab, und genauso wird es eben halt auf Linksaußen der Fall sein, dass man das Gehaltsgefüge dort reduziert und womöglich Verschiebemasse für andere Positionen bereit zu haben. Und das kann natürlich auch sein, dass man sich dann Leute wie Leopold oder Bjerre oder sowas auch gar nicht leisten konnte oder wollte.
Die Schweiz entwickelt sich ja auch so ein bisschen zur Talentschmiede, ne? Jetzt, wir haben ja eben schon gesagt, Büchner könnte es werden aus Eisenach. Dafür geht dem Vernehmen nach, beziehungsweise
Mouret nach.
Ja, ist das eigentlich schon fix, weiß ich gar nicht, dass er die Löwen verlässt, steht fest, aber ist Eisenach schon...
Auch das pfeifen die Spatzen so ein bisschen von den Dächern, er würde zu seinem Ex-Trainer Henze gehen,
genau,
wo er ein gewisses Standing hätte und sich sicherlich auch dementsprechend Spielpraxis erhofft.
Ja. Und weil Moret dann die Löwen verlässt, haben die sich jetzt einen Schweizer Juniorennationalspieler, Niklas Mierzwa, geangelt, der ist erst 19, vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, in diesem Teich auch mal ein bisschen mitzufischen für den THW Kiel, aber...
Ja, da ist viel. Da Luca Siegrist geht nach Melsungen, Levin Wanner, den wir mit THW ja gegen Bern zweimal gesehen haben, wechselt nach Lemgo. Lemgo ist ja sowieso mittlerweile so ein bisschen Schweizer Enklave mit Willeke und mit Samuel Zehnder. Also da wächst schon was nach in der Schweiz.
Mhm.
Die Frage ist eben halt immer, wie sieht das genaue Stellenprofil aus, was sich Viktor Szilágyi im Zusammenspiel mit Philipp Biecher und dem Aufsichtsrat denn womöglich für gewisse Positionen ausdenkt und wie hoch ist das Budget?
Ja, es wurde ja immer betont, dass man sich nicht unbedingt noch wieder einen Linksaußen, der auch auf Halbdecken kann, leisten wolle oder könne. Jetzt ist Vincent Büchner genauso ein Spieler. Aber wie du schon sagst, ist eben
auch... Aber er kommt natürlich, also wir sprechen einmal von Magnus Landin, wie du schon sagtest,
Nein. Einem
der Spieler, die alles gewonnen haben im Handball, und wir sprechen von einem Spieler, der qualitativ ein guter Bundesligaspieler ist, gar keine Frage, aber bei dem sich letztes Jahr auch Hannover vermeintlich mit August Petersen verstärkt hat und Vincent Büchner nach Eisenach abgegeben hat. Also wir dürfen nicht Büchner mit Landin vergleichen.
Nein.
Das wäre falsch.
Die Frage ist eben, ob man für das Geld und das Gehalt schlauer investieren würde, wenn man so einen, wie du es nennst, aufstrebenden Youngster verpflichten würde, der aber vielleicht auch auf lange Sicht Weltklassepotenzial in sich trägt. Ist auch immer eine Preisfrage. Die Preisschilder sind ja manchmal schon auch ganz schön hoch etikettiert, wenn der THW anruft.
Genau, und das ist das eine. Man kennt in Spielervermittlerkreisen bestimmt die Gehälter zumindest grob beim THW und wird sicherlich, wenn man ein guter Berater ist, versuchen, bestmöglich zu verhandeln. auch die wissen, dass beim THW sicherlich die Gehaltsstruktur nicht mehr die gleiche ist wie vielleicht vor 7, 8 Jahren, als Champions League mit Verlässlichkeit geplant werden konnte. Ja, das ist eben halt eine Definitionsfrage, wie viel Mut da ist oder auch, was für Systeme man womöglich künftig spielen möchte. Viktor Szilagyi und Philipp Biecher betonen ja immer wieder, dass sie in ihren Planungen schon relativ weit sind, auch über die kommende Saison hinaus, auch wenn da vielleicht einiges noch nicht verkündet ist. Und da könnte es ja durchaus sein, wenn man sich die Entwicklung des modernen Handballs immer anguckt, dass auch Systeme zutage treten, wo vielleicht auch nicht zwingend immer überhaupt ein Außen auf Außen spielen muss, sondern vielleicht auch ein Kreisläufer auf Außen beginnt und dann auflöst, so wie es Alfred Gieslasson zum Beispiel mit Kohlbacher teilweise praktiziert hat. Auch diese ganzen Systeme mit 4 Rückraumspielern.
Ja.
Das ist ja alles möglich. Also der Handball entwickelt sich in dieser Rasanz und man sieht ja, dass diese Spielsysteme wie in Lemgo oder jetzt auch in Stuttgart Gegner, die sich nicht so langfristig auf einen Gegner vorbereiten können, weil sie eine hohe Spieltaktung haben, vor enorme Probleme stellen.
Ja, absolut. Dann kann man auch ein bisschen zynisch sagen, die Außen sind beim THW Kiel ohnehin nicht die am besten geschützte Spezies.
Es wird aber
besser.
Man muss ja sagen, wenn man sich jetzt die Rückrunde beziehungsweise die Phase nach der EM-Pause anguckt, da hat Magnus Landin in den beiden Spielen gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg überragende Leistung abgeliefert, hat, glaube ich, mit beiden Spielen mit 100% Trefferquote gegrenzt und hat entsprechend auch Bälle bekommen.
Genau.
Und das Gleiche ist auf der anderen Seite. Das Vertrauen in Benze Imre und Lukas Zerbe ist da. Da wird der Ball eben halt auch mal hingespielt. Das Tempospiel ist mehr über die rechte Seite veranlagt. Deswegen kommen die auch noch häufiger zu Abschlüssen. Liegt auch daran, dass Magnus Landin natürlich häufig dann auch auf halb deckt und gar nicht so schnell im Gegenstoß sein kann. Auch Rune Dahmke hatte andere Deckungsaufgaben. Aber man hatte schon das Gefühl, dass das Außenspiel wieder wichtiger beim THW wird. Wobei wir dieses Jahr da ja sehr viele Wechsel insgesamt erleben, wenn wir über den Saisonstart nachdenken. Da haben wir nur über Tempo gesprochen. Das ist aufgrund der Verletzung von Emil Madsen das erste Mal ausgebremst worden. Und spätestens seitdem Elias auch verletzt ist, spielt der THW einen ganz anderen Handball.
Ja.
Also, ja, man muss sich immer gucken, wo man den Kader wie finanzieren will. Und die Außen sind offensichtlich da, wo man Einsparpotenzial hat.
Gut, damit wäre der Notizblock geschlossen. Kommen wir zum Ausblick. Wir nehmen das nächste Mal auf für unsere 41. Folge am 14. April. Und absurderweise, wenn wir jetzt in dieser Folge von zurückliegend 9 Spielen geredet haben, sind es bis zur nächsten Ausgabe nur 4. 4-mal Bundesliga, 2-mal zu Hause, 2-mal auswärts, ganz klar und übersichtlich. Kann ich schon verstehen, dass die Vereine sich da manchmal an den Kopf fassen, dass man im Oktober und im Februar, März kaum weiß, wo einem der Kopf steht vor lauter Spieldichte und dann kommt auf einmal so eine Phase und dann ist alles ganz entspannt und locker, leicht und fluffig. Der THW spielt, wie wir schon besprochen haben, am Sonnabend im 116. Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt, am 27. März bei der MT Melsung, am 4. April, das ist das Osterwochenende, gegen Eisenach und am 12. April beim HSV wieder ein kleines Nordderby. Wer bis dahin nicht genug vom THW Kiel und vielleicht auch uns hat, dem empfehlen wir jeden Donnerstag unseren Newsletter, schwarz auf weiß, das THW-Update, mittlerweile auch in neuem Gewand. Schaut doch bitte mal rein. Oder unseren WhatsApp-Kanal, THW Kiel News. Den Weg dorthin findet ihr in den Shownotes vom Podcast. Und bei Fragen und Anregungen meldet euch gerne unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge, wir schauen uns alles an. Ja, das war die 40. Folge. Ein kleines Jubiläum. 10 noch, dann haben wir 50. Müssen wir uns noch was ausdenken, was wir da machen.
Jetzt spielt der THW dann ja wieder Champions League.
Ja, das könnte sein. Aber haben wir ja schon besprochen. oder um es mit den Worten von Domagoj Duvnjak zu sagen, noch ein Jahr European League? Lieber Gott.
Ja, also dieses Jahr war die European League ja tatsächlich wenigstens in Teilen attraktiv, was die Gegner anbetraf. Viel besser konnte es ja für den THW fast gar nicht laufen. Es hätte sie auch schlimmer treffen können. Mal gucken, aber es braucht, glaube ich, keiner noch ein weiteres Jahr.
Montpellier, Flensburg, kann am Ende aber auch sein, dass man die alle im Final Four nochmal wieder trifft. Bin ich gespannt. Gut, das war's.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.